Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist der Nicolas Henny, Gründer von Nikin. Und zwar reden wir heute darüber, was seit dem Crowdinvesting vor gut anderthalb Jahren alles passiert ist. Unter anderem auch über das Thema Entlassungen. Nikin ist nämlich in dieser Zeit auch mal in den Medien gewesen, weil sie müssen ein paar Leute entlassen. Und du redest, glaube ich, heute das erste Mal so richtig offen und über alles drüber mit mir. Darum freue ich mich mega, auch über die schwierigen Sachen mit dir zu reden. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Merci vielmals, bist du da. Hallo Nicolas, wie geht's?
Genau, hallo Nico, danke vielmals. Du, mir geht's gut, ich habe jetzt einen Podcast aufnehmen, ist jetzt der dritte oder vierte, den wir zusammen gemacht haben. Und es ist wirklich ein nicht ein einfaches, aber sehr spannendes Thema sicherlich, wo ich hoffe, dass die einen oder anderen auch etwas daraus rausnehmen können.
Ja, definitiv, ich freue mich, ich bin mega dankbar, stolz, dass du mit mir über das redest. Weil eben, ich kann mir vorstellen, es ist für dich nicht so einfach. Du bist ein bisschen nervöser heute, wenn du jetzt weisst, es geht um das Thema, wie es vorher am Anfang war.
Also ein bisschen vielleicht schon. Der Unterschied ist, ich habe mich nie vorbereitet auf Podcasts. Weil ich immer reinkomme, die Leute mir Fragen gestellt haben, ich habe sie vielleicht eine halbe Sekunde angeschaut, aber eigentlich nicht vorbereitet. Und heute habe ich doch die Frage am Morgen zweimal angeschaut, und vielleicht, okay, was soll ich genau da sagen, was kann ich sagen? Das habe ich eigentlich nie gemacht, aber heute doch mal, zum ganz ehrlich sein. Ja.
Gut, ich bin mega gespannt. Bevor wir jetzt wirklich auf das Thema von euch eine Entlassung kommen, erzähl mal ganz allgemein, ihr habt vor gut anderthalb Jahren 5 Millionen über Crowd eingenommen. Was ist seither passiert?
Genau, wir haben vor eineinhalb Jahren 5 Millionen über Crowdinvesting eingenommen und dann sind es 4'000 Leute, die Nikin mitgehört. Wir haben dann im März 2023 unsere, ich würde sagen, Strategie geschärft oder unsere Positionierung ein bisschen angepasst, unseren Fokus ein bisschen verändert und haben dann eigentlich sehr viel investiert, haben aber auch unserem Team dort gesagt, hey, schaut, da ist ein gewisses Risiko, wir haben jetzt Geld aufgenommen, wir investieren, aber es ist nicht das einfachste Jahr. Es war letztes Jahr ein schlechtes Jahr für Fashion, da ist auch ein schlechtes Jahr für Fashion, können wir vielleicht nachher noch darüber reden. Und haben dann irgendwann gegen Ende Jahr gemerkt, hey, es ist nicht so, wir erreichen nicht die Ziele, die wir haben, wir hatten höhere Ziele gehabt und haben müssen, um auch nachhaltig sein, irgendwo durch unsere Kostenstruktur anpassen. Das war der eine Grund und auf der anderen Seite haben wir auch eigentlich einen Fokus-Shift intern gemacht. Wir haben von einer Marketing- getriebene Organisation uns sozusagen angefangen zu transformieren in eine mehr produkttriebene Organisation. Und das war auch etwas Spannendes gewesen. Und ja, dann sind die Entlassungen gekommen und seitdem haben wir das Forest Festival geplant, das haben wir dann verschoben. Wir haben jetzt aber zwei so Leuchtturmprojekte, wo wir uns mega darauf freuen. Das eine ist eben Umzug nach Aarau in ein neues Büro und in Flagship-Store, wo wir öffnen werden, sowie auch richtig Gas geben, wenn es um zirkuläre Mode geht, also um Kreislaufwirtschaft. Das ist so etwas, was passiert ist. Innerhalb von,
einer Minute
zusammengefasst.
Ja, sehr schnell zusammengefasst. Ich möchte auf ein paar Sachen schnell eingehen. Wenn du sagst, letztes Jahr und dieses Jahr, dann ist es 23 und 24, wo für Fashion nicht so einfach war.
Genau, also es hat, sagen wir es mal so, Ende Corona ist für viele E-Commerce-Firmen ein bisschen schwieriger geworden, weil es natürlich mehr Konkurrenz gegeben hat und viele auch schlechte Firmen ausgesiebt worden sind. Dann hat es aber auch zum Beispiel Shein angefangen gegeben, oder jetzt besonders irgendwie Temu, wo massive Geld ins Online-Marketing investiert hat, was Preise recht hat, aufgeholt hat. Und darum ist es schwieriger geworden, zum Neukunden, Neukundinnen akquirieren. Und zur gleichen Zeit ist aber der Konsum abgegangen, wegen Sachen wie Inflation, Krieg, Unsicherheit, irgendwie Krankenkassenkosten etc. Und das ist vielleicht nicht nur eine Fashion- oder eine Bekleidungsbranche ein Problem dort, sondern auch in anderen Branchen. Es hat jetzt recht viel Konkurs gegeben in den letzten Jahren. Also allein letztes Jahr jetzt in Deutschland 170 oder so Insolvenzanmeldungen in der Textilbranche gegeben. Vielleicht haben viele auch mitbekommen, dass viele Schuhbrands Konkurs gegangen sind. Esprit ist eigentlich Konkurs gegangen.
Gestern gerade Weltbild gekommen.
Stimmt, gestern gerade Weltbild. Also, es ist nicht die einfachste Zeit für die Wirtschaft momentan. Und viele Brands im Bereich von der Bekleidungsbranche sagen, surviving is winning. Also Überleben ist gewinnen momentan. Das ist nicht gerade unsere Einstellung, aber es hat schon bessere Zeiten gegeben. Aber es ist halt Teil von der Wirtschaftszyklus. Es gibt mal Momente, wo alles aufgeht, Momente, wo es ein bisschen schwieriger ist, runtergeht. Und wenn wir es jetzt schaffen, um uns so positionieren, wie wir wollen, und unsere Leuchtturmprojekte umsetzen etc., dann sind wir in 1, 2, 3 Jahren sind wir in der Pole Position, um können wieder grösseres Wachstum hoffentlich bekommen.
Also das heisst eben, weil Temu Shein auf den Markt gekommen sind, quasi in der Schweiz, und dort so brutal viel Geld ausgeben für Werbung online, das treibt einfach die Preise auf für alle anderen, die ebenfalls Werbung machen, oder? Weil halt irgendwie die Werbeplätze sind beschränkt. Je mehr Leute Werbung machen, desto teurer wird das einfach so Angebot und Nachfrage. Und das führt für euch dazu, wo vorher Marketing getrieben war, dass eigentlich die Kosten, die ihr generiert habt, um jemanden als Neukunde gewinnen, höher geworden sind. Ist das auch der Grund, warum das in dem Fall vom Marketing getrieben zu Produkt getrieben gewechselt haben? Und kannst du noch genau erklären, was das jetzt für euch konkret heisst?
Also allein Shein und Temu als Grund zu sehen, dass es jetzt Online-Marketing weniger profitabel ist, das ist ein zu kurz gedacht. Klar, es hat einen riesigen Impact gehabt, das haben alle gespürt, da bin ich garantiert davon überzeugt. Es hat damit zu tun, dass es mehr Brands gibt, die online gegangen sind. Es hat damit zu tun, dass in unserem einigen Fall, dass wir schon viele Kundinnen und Kunden erreicht haben und dass vielleicht auch die Produkte, die wir rausgebracht haben, zwar cool gewesen sind, aber nicht gleich innovativ oder speziell gewesen, wie wir es vorher kennen. Das sind echt viele verschiedene Faktoren. Und wenn wir bei Nikon haben, anfangs vom Aufbau 2016 bis vielleicht 2019, wir haben 20-30% vom Umsatz in Marketing gesteckt. Also wir haben Jahre gehabt, wo wir 1, 2 oder noch mehr Millionen an Facebook und Google abgeben, was ich krass finde. Und jetzt dieses Jahr ist es bei 8,5% vom Nettoumsatz, der für Performance-Marketing ausgegeben wird, wahrscheinlich weniger. Und wir haben angefangen, und ich glaube auch, dass wir jetzt in der Schweiz zumindest an einem Moment sind, wo mehr Marketing, mehr Performance-Marketing nicht mehr das ist, was uns hilft, um mehr zu wachsen. Wir müssen einerseits unsere Distribution, also mit dem Griff oder besser werden drin, das heisst, eigene Läden auftun, besser sein im ganzen Wholesale-Thema, also mit verschiedenen Händlern zusammenarbeiten und nur das Produkt verbessern. Und ein Produkt verbessern heisst, wir müssen in eine Richtung gehen, wo es Produkt am Schluss Marketing ist. Und die letzten Jahre ist es eigentlich mehr unser Purpose, unsere Communities, Bäume pflanzen, das Made in Europe Produkt, nachhaltige Mode zu den fairen Preisanbietern gewesen. Und jetzt haben wir uns wirklich entschieden, so stark auf richtige Kreislaufwirtschaft zu gehen, weil nichts dem eigentlich vorbeiführt. Eine Kreislaufwirtschaft, da geht es darum, dass man, wenn man einen Artikel nicht nur bei Bekleidung irgendwie in den Kreislauf bringt, dass der immer drinnen bleibt. Das heisst, man braucht ihn so lange, wie es noch geht, man tut ihn reparieren und am Schluss, wenn er nicht mehr gebraucht wird, wird er entweder kompostiert oder recycelt. Und zwar immer und immer und immer wieder. Und in die Richtung, wenn wir gehen, verdammen wir den Fokus vom Mindset intern schriften, aber auch bezogen auf wie viele Leute wir zum Beispiel im Produktteam haben. Und da ist jetzt sozusagen das Verhältnis von Leuten, die im Marketing arbeiten, versus Leute, die im Produktteam arbeiten, ziemlich krass richtig jetzt, oder ziemlich krass, mehr richtig Produkt jetzt momentan gegangen.
Mhm. Ist aber eben auch ein längerfristiges Projekt, bis du so weit bist, und darum auch dort eine Investition, die nicht hundertprozentig und sicher weisst, dass es sich auszahlt, sondern wo einfach deine These ist, dass du sagst, so wie es dann Produkt wird sein, werden das die Leute, und zumindest, ich sage jetzt einmal die Leute, die das spannend finden, dann auch kaufen, ohne dass wir so viel Marketing machen müssen. Aber eine Garantie dafür hast du ja im Moment auch nicht, oder?
Nein, also ich bin davon komplett überzeugt, dass Zirkularität und Kreislaufwirtschaft ist die Zukunft. Nicht nur von Bekleidung, sondern von anderen Sachen. Aber sind Kunden und Kunden schon bereit für das oder nicht? Das ist die andere Frage. Und wir sind jetzt seit 2, 3 Monaten diskutieren, wie können wir uns ein T-Shirt, das zirkulär ist und wirklich innovativ und speziell ist, und noch herauskommt, wie können wir das kommunizieren? Wenn du jemandem sagst, hey, das ist das zirkulärste T-Shirt von der Schweiz, das ist A, den meisten egal und B, die meisten verstehen es auch nicht. Mhm. Dann sind wir am überlegen, ja gut, sollen wir ein Depot aufs T-Shirt machen, dass wenn man es zurückgeht, etwas zurückbekommt, oder Leute sagen, hey, das hat einen Wert, muss immer ein Kreislauf sein. Soll das erste T-Shirt mit Depot sein oder nicht? Das sind so Sachen, die momentan was wir überlegen sind.
Geile Idee.
Wäre noch cool, ja. Also vielleicht machen wir es auch. Nächste Woche entscheiden wir es auch.
Okay, gib mir doch Bescheid. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das vorzubestellen oder so, dass wir da vielleicht auch schon vom Podcast her einen Link hinein tun, wo das man es überkommt, oder haben wir da noch gar nichts? Weil
Nein, aber geht auf unsere Webseite und meldet euch für den Newsletter an. Und man kann auch neu Präferenzen angeben. Also wenn man keinen Bock hat auf zu viele Newsletter, kann man das dann angeben und im Footer beim Newsletter. Also bitte unbedingt das machen und folgt mir, folgt Nikin auf Social Media, auf LinkedIn, Insta und dann bekommt ihr schnell die Info. Aber ich glaube, das wird mega beliebt sein, wenn wir das richtig kommunizieren. Aber es ist eine rechte Challenge. Und bin gespannt auf das auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wie musst du ja die Möglichkeit haben, wie einfach kommst du nachher an das Depot, musst du es euch irgendwo dann neu auf Aarau retour bringen und dort kommst du dann das Geld retour rüber oder kannst du es zurückschicken oder was auch immer. Das ist also
muss geschickt können werden natürlich, logisch. Also, ja.
Aber coole Idee, ich bin mega gespannt und jetzt kommen wir gleich so nach dem Input, was alles gegangen ist, wir kommen am Schluss nochmal auf den Umzug auf Aarau sprechen, weil das ist ja eigentlich gerade ganz aktuell oder Zukunftsmusik. Kommen wir auf das Thema Entlassungen. Ihr haben, du hast selber gesagt, ja eigentlich viel Geld eingenommen von der Crowd. 5 Millionen. Und so von meinem Blick her ist dann relativ schnell drauf, aber eben ein Jahr später ist es zu Entlassungen gekommen. Wie ist es zu dem gekommen? Warum ist es zu dem gekommen? Ist das Geld schon alles weg gewesen? Oder habt ihr einfach den Puffer wollen behalten und frühzeitig entscheiden? Nehmen wir es mal mit so in die Entscheidungsgeschichte, wo ihr nachher gesagt habt, mal wir müssen.
Vielleicht wichtig zu erwähnen oder zu sagen ist, es ist kein Liquiditätsthema. Wir haben genug Liquidität, wir haben Geld. Also wir haben nicht auf Basis von Geld nicht das Ganze gemacht. Aber wir haben es gemacht, weil wir eben letztes Jahr doch höhere Ziele gesteckt haben. Wir haben auch einige Leute angestellt. Also wir haben ja auch nicht, meiner Meinung nach, können 5 Millionen aufnehmen, nicht investieren. Wir haben dort eine klare Plan gehabt, investiert und haben genau gewusst, wenn wir die und die Ziele erreichen bis Ende Jahr, dann müssen wir etwas machen. Und das ist ein Stück weit das Wette auf die Zukunft, wo im letzten Jahr nicht aufgegangen ist. Es ist leider mal so, dass nicht immer alles perfekt aufgeht. Und wir haben halt auch ein Team aufgebaut, das für einen höheren Umsatz gedacht war. Und haben dann eben aus diesen zwei Gründen, einerseits wegen gesündere Kostenstrukturen. Ich würde es sogar nennen, eine nachhaltigere Kostenstruktur, weil Nachhaltigkeit hat nicht nur sozial und ökologisch, sondern auch ökonomisch. Es muss profitabel sein. Das sind wir nicht letztes Jahr. Das ist der Eindruck, sondern es war wirklich auch, um einen Shift machen vom Marketing eben zum Produktfokus. Und ja, dann haben wir im Januar das Ganze dann umgesetzt und wir haben dann gesehen, wir sind eine Firma mit eben knapp 50 Leuten gewesen, nicht alle 100%, aber gleich, wenn du dort mehr als 10 Leute hast, die das Ganze betrifft, dass wir nicht 10 Leute sind, die voll entlassen werden. Es können auch 10 Leute sein, wo man eine Änderungskündigung macht. Also sagen, hey, die haben gekündigt, aber da ist ein neues Pensum. Wenn das 10 Leute sind, die 10% Änderungskündigungen haben, dann gilt das auch schon als Massenentlassung. Dann musst du das Ganze im Kanton anmelden, etc. Du musst an den Leuten, kurz gar nicht recht, aber du musst auch zum Beispiel das kommunizieren intern, sagen, was die Pläne sind. Dann 2, 3, 4 Wochen Zeit den Leuten geben, um können Feedback geben, zum Vorschlag geben, wie man vielleicht die Prozent kann absetzen, also dass es weniger extrem ist. Und dann spricht man es aus am Schluss. Also es gibt einen ganz klaren Prozess bei so Massenentlassung. Und wenn man sich überlegt, ja gut, sollen wir jetzt extra, dass es keine Massenentlassung ist, da unter die 10 Leute gehen? Und dann dachte ich, hey, nein, das ist auch blöd. Also lieber machen wir es, also macht keinen Sinn, und lieber machen wir es jetzt einig. Und dafür ist es zwar hart, aber dafür ist es dann auch gemacht. Also jetzt haben wir ein Setup, das funktioniert. Wir sind jetzt im Juli auch profitabel gewesen. Das ist jetzt noch ein Geschäftsjahr ab Juli. Und darum haben wir uns am Schluss für das dann entschieden gehabt, um es so machen, aber es ist natürlich schwer gewesen.
Also das heisst, mit diesen Entscheidungen ist das letzte Jahr auch profitabel gewesen?
Nein, das letzte Jahr ist nicht profitabel gewesen.
Das letzte Geschäftsjahr nicht, okay.
Also das Geschäftsjahr, das wir jetzt bis Juni 2024 haben, ist auch nicht profitabel gewesen. Wir haben noch recht viel gehabt vom, das ist ja mal Mittejahr bis Mittejahr. Mhm. Und am wichtigsten ist für uns natürlich Q4. Da sind wir letztes Jahr schon profitabel gewesen, aber zu wenig, um die anderen nicht profitabel zu kompensieren. Aber in diesem Jahr ist jetzt der Plan zu 5% EBITDA.
Okay. Also ihr habt in dem Fall, nur dass ich es richtig verstehe, du bist da eben tiefer drin, ab 20% der Leute gilt es als Massenentlassung. Oder wie kommst du auf die 10 Leute?
Ich bin gar nicht sicher, aber ob es eine Prozentzahl auch gibt, bei unserer Grösse, ist es ab 10 Leuten, die es betrifft, gilt es als Massenentlassung. Und betreff heisst eben, du kannst 10 Leute künden, die 20% Pensen haben, dann gilt es als Massenentlassung. Und bei uns hat es am Schluss 12,2 Vollzeitstellen, als haben wir gerechnet betroffen. Also inklusive Leute, die komplett gekündigt worden sind oder Leute, die auch irgendwie das Pensum reduziert worden ist.
Ist das erste Mal, wo du Mitarbeitende entlassen?
Nein, ich habe schon ein paar Mal gehabt. Wir haben auch Logistik outsourced gehabt. Wir haben, ich habe schon mehr, also mehrmals Leute müssen können.
Und ihr seid, du hast gesagt, ihr habt vorher 50 Leute gehabt, gesamthaft, 12,2 Vollzeitstellen gekündigt. Auf wie viele Vollzeitstellen sind ihr dann runtergefallen oder runtergegangen?
Jetzt sind wir zwischen, ich bin gar nicht sicher, irgendwo zwischen 30 und 35 mittlerweile. Aber es hat sich auch in den letzten 6 Monaten noch einiges da. Es hat noch 2-3 Folgekündigungen gegeben, wo die Leute zwar gesagt haben, es hätte nichts direkt zu tun mit den Entlassungen. Aber am Schluss spielt es natürlich auch irgendwo durch eine Rolle. Die Höchste ist, weil, also wird ich nervös oder weiß ich nicht.
Ja, ich meine, wenn natürlich eben die Anzahl Leute gönnt, dann verändert sich ja der Job, das Umfeld und alles auch für alle anderen, die bleiben. Und es ist sicher brutal schwierig, dann in dieser Phase auch mit dem restlichen Team umzugehen, oder?
Ganz genau, ja. Also es ist, ich glaube, das Wichtigste in einer Phase ist, das haben mir viele Leute gesagt, und habe ich dann auch gelernt, ist, du musst einerseits dich um die bestehenden Mitarbeitenden kümmern und ihnen Perspektive geben. Also Perspektive geben, also wo geht es hin, was sind die coolen Projekte, wie sieht es für dich spezifisch aus. Und zur gleichen Zeit musst du die Leute, die du entlassen hast, die mit so viel Respekt und Würde und Menschlichkeit behandeln, wie es nur geht, und dich um sie kümmern und versuchen, alles, was für dich möglich ist, zu unternehmen, dass sie einen Job nachher finden werden. Und das sind so die zwei wichtigsten Ziele. Und das war bei uns nicht ganz einfach gewesen, weil wir haben uns entschieden, wir können nicht einfach die Leute freistellen, ab Tag nachdem die Massenentlassung war, sondern ich habe es auch als ein Stück weit, zumindest habe ich das Gefühl gehabt, menschlich empfunden, um die Leute bei uns noch zu lassen. Klar, die haben flexibel sein. Sie haben natürlich können immer frei nehmen für Jobinterviews. Sie können früher teilweise gehen. Oder die Leute, die nur einen Monat Kündigungsfrist haben, dann haben wir es verlängert und so weiter und so fort. Also man schon einiges unternommen dafür, zum Versuch einfacher zu machen. Aber die Phase, wo Leute da genug gewesen sind, wo gekündigt worden ist und zugleich Leute da hast, wo musst du irgendwo positiv sein und ihnen gegenüber Perspektive geben. Das war nicht so einfach gewesen, dort so genau die gute Mischung zu finden oder Mitte zu finden in diesen beiden Sachen. Also es war recht schwer gewesen.
Ja, ich denke auch. Oder ihr seid ein Startup gewesen, ihr seid, ich sage jetzt eben, schnell auf die Größe gewachsen, ohne dass du jetzt die Möglichkeit gehabt hast, weiss ich nicht, wie viel Geld zu verdienen. Nicht wie ein Grosskonzern, der natürlich über Jahrzehnte sich da auch riesen Polster für Sozialpläne, für so Geschichten kann aufbauen und dann halt einfach das Geld hat. Oder ist sicher eine ganz andere Situation, wo man einfach meiner Meinung nach auch muss sehen und sich bewusst sein und wo halt einfach auch so ist, wenn man weiss, man geht zu einem Startup arbeiten. Das sind die Möglichkeiten, die passieren. Und was hast du aus dieser Aufgabe am meisten gelernt und mitgenommen?
Ich glaube, das Wichtige die offene, transparente Kommunikation ist, gut, das ist schon vorher klar gewesen, aber es war wirklich wichtig gewesen. Und vielleicht auch noch etwas Interessantes zu erzählen ist, uns in den Medien ein bisschen zuvorgekommen mit der Kommunikation von dem, weil wir haben das Ganze umgesetzt irgendwann Ende Januar und haben dann uns ein paar Tage Zeit noch gelassen, oder vielleicht sogar eine Woche, zwei, um unsere Crowd-Investoren und Investorinnen zu informieren. Und dann plötzlich aber ist von den 20 Minuten ist nachher eine Anfrage gekommen, wo alle, hey, sie haben irgendeinen Brief oder irgendeine E-Mail oder irgendwas bekommen, eben, dass es bei uns irgendeine Entlassung gegeben habe, wie das dann sei und so. Und dann haben wir gemerkt, oh, jetzt müssen wir, das E-Mail ist eigentlich schon ready gewesen, jetzt haben wir Crowd im Store rauslassen, eigentlich wirklich schnell rauslassen. Hat dann mit dem Journalist telefoniert gehabt, und der ist super fair gewesen übrigens. Und dann haben wir die Chance gegeben, zum einerseits einfach ein paar Statements können mitgeben und Erklärungen geben. Nicht, dass sie einfach das selber aus dem Finger raussaugen. Das heisst, sie können die Geschichte ein bisschen mit beeinflussen zumindest. Und wir können am nächsten Morgen, bevor es in die Medien kommt, noch unsere Crowd-Investoren und Investorinnen informieren. Und ich glaube, dort hätten wir vielleicht ein bisschen schneller sollen sein. Vielleicht nicht gerade eine Stunde nachdem die Entlassung ausgesprochen wurde, sind aber vielleicht ein paar, zwei, drei Tage später, nicht erst eine Woche, zwei, so später, haben wir es dann gemacht. Das war, glaube ich, ein Learning gewesen. Und ja, und ich glaube, was Learning war, aber ich glaube, wir haben es schlecht gemacht, ist die ganze Zeit die Leute abholen, wo vor allem auch noch bleiben, alle, hey, wenn sollen wir was, wie angehen. Und es war auch noch spannend gewesen, zum sehen übrigens, dass ein, zwei Monate nachdem die ganze Sache war, haben wir uns getroffen mit den Leuten, die in leitender Funktion sind, bin ich hin. Unser Riesenthema war, wir müssen den Prozess definieren. Wir müssen definieren, wie wird es sein, weil es wird schwierig sein, um den gleichen Job mit weniger Leuten zu erfüllen. Und jetzt 3-4 Monate später, oder echt gerade gestern, haben wir ein Meeting mit den gleichen Leuten und sie gefragt, hey, schau, welche Prozesse sollten wir jetzt konkret noch angehen, wie sieht es aus? Und dann ist herausgekommen, dass eigentlich gar kein Prozess angegangen werden, weil es anscheinend jetzt mit weniger Leuten einfacher ist als vorher. Und all das, und das Bedenken bezüglich, hey, wir brauchen jetzt ganz klare Prozesse, jetzt wirklich verflogen ist. Was ich noch spannend gefunden habe, dass man muss auch ein bisschen Zeit lassen muss, dem neuen Team sich neu zu finden. Und dann werden vielleicht sogar gewisse Sachen einfacher oder anders gehandhabt. Und das habe ich eine recht spannende Beobachtung gefunden.
Ja, es ist, glaube ich, einfach extrem krass, wie exponentiell dass die Anzahl Kommunikationswege wächst pro zusätzliches Mitglied, das irgendwo im Team ist. Und eben mit einem kleinen Team ist es einfach einfacher, unkomplizierter, schneller. Und man kann es einfacher, theoretisch schnell bei einem Kaffee noch miteinander diskutieren. Und je grösser das Team wird, geht das eben nicht mehr, sondern muss man sich an den Prozess halten. Spannend. Ich glaube, das mit den Medien ist ja eh ein mega schwieriges Thema. Also, weil am Schluss musst du ja eben, welche Reihenfolge hättest du gern, dass es die Leute wissen? Und mega schön ist, ich sage jetzt, 20 Minuten dort so fair gewesen und hat euch da machen, weil es geht ja anders. Und nachher hast du immer die Kommunikationsthematik, wo halt je nach Größe, die du hast in dem Moment, wo es deine Mitarbeiter wissen, geht es vielleicht 3 Minuten und das Mail ist schon weitergeleitet an irgendein Medium, weil sich ein Mitarbeiter gerade aufregt und sowieso schon hässig ist und es ihn eh schon angeschissen hat und keine Ahnung was. Und nachher steht es schon in den Medien, bevor irgendwie, und die ersten Mitarbeiter haben es vielleicht noch nicht mal wirklich gewusst. Also, gestern eben einfach gerade gelesen, irgendwie ist da die Weltbild, der Weltbildkonkurs gewesen und nachher ist eben auch so, dass dann irgendwie natürlich die gehen gucken, die Mitarbeiter befragen und dann hat es halt Mitarbeitende die dort, die sagen, ja, sie haben jetzt aus den Medien respektive von ihren Kunden erfahren und es dürfte eigentlich auch nicht sein, aber es geht heute, die Prozesse gehen heute so brutal schnell, wo du eben online einfach alles gerade verfügbar hast. Und es nicht mehr so geht, ja, morgen wird dann die nächste Zeitung abgedruckt oder vielleicht nächste Woche wird die nächste Zeitung abgedruckt. Das kannst du gar nicht so handeln, wie du willst. Und auch mit deinen Crowd-Investoren, oder? Dass 4'000 Leute das erste Mal die Mail überhaupt überkommen und die Info überkommen und sie nachher noch gelesen haben. Wenn dann irgendwie in der Zeitung ein paar Stunden später Artikel ist, haben es wahrscheinlich sehr, sehr viele aus der Zeitung erfahren und vielleicht dann gemerkt, oh, haben sie auch noch ein Mail gemacht, weiss ich mehr. Und dann das Mail noch gesehen und gesagt, okay, ich hätte es theoretisch vorher gewusst, aber das ist einfach so crazy heute, die Geschwindigkeit, das ist brutal schwierig, oder?
Also der Artikel ist irgendwie am 9.30 oder so online gegangen, ich glaube es irgendwie 6. Februar oder so. Halb Stunde später hat Watson online gehabt, irgendwie nochmal 20 Minuten später irgendwie Blick. Also es ist irgendwie so innerhalb von 1-2 Stunden, dann gefühlt alle Massenmedien von der Schweiz das auf der Frontpage gehabt, was ich recht heftig gefunden habe. Wir müssen eine kleine Brand eigentlich. 2 Tage früher haben wir über 1'000 Leute entlassen, wir sind aber genauso auf der Frontpage gewesen, beziehungsweise mein Face, was speziell war. Und das hat irgendwie gezeigt, dass wir doch zumindest als Love-Brand eine gewisse Relevanz haben. Jetzt nicht als der grösste Arbeitgeber, das überhaupt nicht. Aber also eine gewisse Signalwirkung haben wir irgendwo durch. Und es sind halt ein erfolgreiches Startup gewesen. Und das war halt Gefundungsfresse gewesen, auch für Medien mal, auch mal etwas wirklich Negatives vielleicht zu kommunizieren.
Was ist da sonst passiert für dich? Hast du nachher da Nachrichten bekommen von Leuten, ich sage jetzt Hassnachrichten, böse Nachrichten oder vielleicht auch unterstützende Nachrichten, die das gesehen haben, von Leuten, die dir geschrieben haben, ist etwas passiert, weniger wie du erwartet hast? Wie lange hat so ein Medien-Shitstorm angehalten?
Also wir haben, am Tag darauf habe ich und auch Nick ein Statement rausgelassen auf LinkedIn und es ist extrem viele positive Worte, positive Unterstützung, wohlwollende Worte an uns dann geraten. Also auch mich selber extrem viele Nachrichten bekommen. Also es war eigentlich mehr gewesen, als ich gedacht habe. Das war super motivierend gewesen, ehrlich gesagt. Und zur gleichen Zeit bei den Crowd-Investoren und Crowd-Investorinnen hat eine Person von 4'000 uns gesagt, hey, ihr habt Leute entlassen, das ist nicht nachhaltig, ich möchte meine Aktien verkaufen. Das war einfach nur eine gewesen. Und das hat mich dann auch positiv überrascht, dass es nur eine gewesen ist. Aber ein anderes Thema, sagen, dass Leute nicht nachhaltig ist, da kann sein, hat mich ein bisschen gestört, dass das so ein Narrativ war von gewissen Medien online, aber ja, können wir vielleicht nachher noch darüber reden.
Ja, sehr, sehr gern. Wie haben eure Mitarbeiter ganz konkret darauf reagiert, dass, ich sage jetzt, die entlassen worden sind und die können bleiben?
In Bezug auf Medien oder im Allgemeinen?
Ganz allgemein.
Also am Tag selber, was passiert ist, und dann habe ich recht schön gefunden, eigentlich sind alle Mitarbeiter sind zusammen in ein Restaurant in Lenzburg gegangen. Das Restaurant, wo ich heute übrigens mit dem Finanzfabio gehe, zum Mittagessen, aber egal.
Sagst du mir einen Gruß?
Ja, richtig muss. Und die sind alle zusammen gegangen, also die geblieben sind, die nicht geblieben sind, und haben zusammen zum Mittagessen, ich glaube auch ein Bier getrunken oder was auch immer dann. Und wir haben logisch, wie haben wir allen, an denen, was nicht betroffen hat, den Rest vom Tag freigegeben und haben irgendwie Ich weiß auch nicht, was wir dann geredet haben, aber einfach über das Thema geredet. Und ich glaube, das hat sicher geholfen und hat für mich so gezeigt, hey, es ist irgendwie ein Team vorhanden, das unabhängig von wer, wo, wie, was, irgendwie doch zusammengehalten hat, sogar in dem Moment. Das habe ich dann immer schön gefunden. Hey, nachher haben die Leute unterschiedlich darauf reagiert. Ich habe das Gefühl, die einen haben es ziemlich schnell realisiert und sind am Anfang vielleicht noch eher schockiert gewesen und eher irgendwie unsicher, was soll das damit machen. Das ist genau der Moment, wo man denen muss auch, also auch denen, die entlauert sind, irgendwie Sicherheit geben, Unterstützung anbieten. Ich habe gewisse mein Netzwerk aktiviert und irgendwelche Referrals gemacht. Ich habe zum Beispiel beim meinte, wo Written Content Creator war, habe ich einen Post gemacht gehabt, Joel dort. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das zu einem Job geführt hat oder nicht, aber jetzt zumindest zwei, drei Gespräche bekommen oder das. Das und jetzt andere gegeben, die völlig okay gewesen sind damit. Zumindest hat es so mir gegenüber geschonnen. Aber ja, wahrscheinlich so eine Woche, zwei, drei später, auf dann die Realisation erst so richtig gekommen ist. Was die Leute dann wirklich sehr unterschiedlich darauf reagiert, glaube ich. Aber overall muss ich sagen, haben wir wirklich, also die Leute, denen, die gekündigt worden sind, prinzipiell recht, also wie kann man sagen, positiv darauf reagiert, ist das falsche Wort. Aber hey, reif.
Gefasst.
Oder gefasst ist das richtige Wort, genau, darauf reagiert am Schluss. Und dann ist doch nicht, kann man nicht wirklich von den Leuten erwarten, im Moment. Und dann habe ich stark gefunden.
Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Unternehmertum bedeutet, auch die Mitarbeitenden richtig zu versichern und die Gehälter pünktlich und korrekt auszahlen. Die Prozesse sind einfach, bis sie kompliziert werden und fressen in jedem Fall Zeit. Das ETH-Spin-off Quit Business schafft Abhilfe und übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes. Du hast vorher gesagt, Medien haben das Narrativ gehabt, Entlassungen sind nicht nachhaltig. Ihr seid ja über Jahre hinweg eigentlich eben so ein bisschen Vorzeige-Startup gewesen. Zuerst Bootstrap, nachher das Crowdinvesting, super erfolgreich und grossmehrheitlich, wenn nicht fast ausschließlich positive Berichterstattungen über euch gehabt. Und dann plötzlich das pure Gegenteil. Wie war es für dich persönlich gewesen, eben nachher dein Bild zu sehen dort und irgendwie was da darüber geschrieben worden ist? Wie ist es dir an dem Tag gegangen?
Es war schon noch heftig. Ich war recht unter Druck, gestresst. Die Leute wollten irgendwie Interviews mit mir machen und noch weitere Fragen stellen. Und es war speziell. Gefühlt zumindest mal für einen Tag irgendwie der Buhmann der Nation irgendwie sein. Weil es ist mein Gesicht bei den 20 Minuten Blick, Watson und so weiter, AZ, einfach zu oberst oben gewesen. Und ich bin aber eigentlich erleichtert war in dem Moment, weil es hätte ja können schlimmer geschrieben gewesen, das Ganze. Ich meine, ist es ein positiver Bericht gewesen? Natürlich nicht. Und natürlich hat es mich auch aufgeregt, dass gewisse Medien geschrieben haben, ja, gibt es Leute entlassen, das sind ja nicht nachhaltig und so weiter. Und weil das stört mich, weil am Schluss, dann habe ich vorher schon gesagt, Nachhaltigkeit hat Ökologie, Soziales und Ökonomisches drin. Und nichts, was nicht profitabel ist, ist meiner Meinung nach zumindest in der Wirtschaft am Schluss nachhaltig. Und wir haben das gemacht, um eine gesunde Koststruktur zu haben, sie können profitabel sein und zum auch können die Arbeitsplätze, die es noch gibt, auch der Zukunft können sichern. Mhm. Und das hat mich irgendwie dann gestört, dass irgendwie diese Sichtweise am Schluss nicht reingebracht worden ist und ein bisschen von uns reingeprügelt worden ist. Zugleich muss ich sagen, hey, look fair, ich finde eben, wir einen Brand aufbauen, der online viel redet, ein grosses Mood online hat, auf Basis von Kommunikation auch, viel erreicht hat, dann müssen wir und auch ich persönlich können auch mit so einem Thema auch mal mit negativem Feedback umgehen. Einfach so die Art und Weise hat mich teilweise ein bisschen gestört, aber dass es in dem Moment gegeben hat, hat mir nicht umgehen können. Aber wenn ich mir teilweise ein bisschen mehr USA-Mindset würde, ich auch so Themen wünschen, aber ja.
Ich glaube, es geht den meisten Unternehmerinnen und Unternehmer so, dass sie sich ein bisschen mehr USA-Mindset würden wünschen, ja. Aber der Großteil von der Bevölkerung lebt halt eben nicht in dem USA-Mindset. Also ich bin der Meinung, es ist extrem wichtig, es bringt dir nichts, der nachhaltigste Brand auf der Welt zu sein, wenn du damit kein Geld verdienst, weil dann gibt es sie nur ganz kurz und der Impact, den du kannst nachhaltig, ich sage jetzt in die Welt bringen, ist extrem klein, weil es zu kurz ist, sondern eben die Kunst ist, dass du das kannst rentabel machen und dass du kannst mega nachhaltig sein und trotzdem Geld damit verdienen und darum wachsen und darum einen grossen Impact auch erreichen. Darum absolut bei dir, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist genauso wichtig wie die ökologische Nachhaltigkeit, weil ohne die wirtschaftliche bringt alles andere nichts. Aber das ist natürlich halt, gell, eben, das ist noch die Frage, in welchem politischen Lager das bist, wie man über so etwas denkt. Ja, schön haben wir es jetzt geschafft und eben merkst du auch jetzt den Impact, den es ist. Jetzt haben wir vorhin schnell über den einen Tag geredet. Kannst du noch ein bisschen sagen, wie das so für dich persönlich die nächsten, die Folgewochen davon gewesen sind? Hast du das gut können abhaken und sagen, okay, ist jetzt gewesen, schauen wir vor? Oder hast du schon gemerkt, dass es vielleicht psychisch ein bisschen schwierig gewesen ist während ein paar Wochen? Wie ist es dir gegangen?
Also nachdem das in den Medien kam, ist es auf der einen Seite ein Tag voller Druck und Stress gewesen, aber nachher ist schon eine Erleichterung rumgewesen. Also, hey, schau, es wissen alle etc., alle, die wollen und so weiter, wir haben es kommuniziert. Das hat so ein bisschen Erleichterung gegeben. Hey, und dann war so eine Phase von, ich sage jetzt mal, ein paar Wochen, wo ich einmal noch kurz weg war, oder noch kurz, nein, ein bisschen länger, einen Monat noch weg war, und auch irgendwie einfach klar war für alle, hey, look, jetzt bringt es nichts schon davon, überlegen, wie, wo, was, etc., sondern wir müssen einfach mal warten. Hey, und dann, so nach 3-4 Wochen, haben wir ein Meeting gehabt mit den leitenden Leuten bei uns, und dort habe ich recht viel Unsicherheit empfunden. Und ich habe das Gefühl gehabt, alle denken, oh, wie können wir das noch schaffen und oh, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Das war eben genau der Moment gewesen, wo der Schrei gross wurde und nachher, wir brauchen ganz klare Prozesse und einen Plan und so weiter. Und das hat mich, ich bin kurz auch so ein Gefühl, emotionales Fahrwasser gekommen, wo ich dachte so, hey, scheiße, es ist so, irgendwie, wie kann das sein, dass alles so unsicher ist und so weiter. Aber es ist ziemlich schnell wieder besser geworden, wo ich in jedem Bereich mit der Geschäftsleitung zusammen irgendwie zeigen kann, hey, das ist der Plan, die da noch geht, das sind die verschiedenen Milestones. Hey, und dann nach so 2-3 Monaten ist schon ziemlich klar gewesen, wie es wird sein. Und ich glaube, die Stimmung hat sich auch ziemlich stark geändert gehabt und wo die letzten Leute dann nicht mehr, also gegangen sind und nicht mehr bei uns gewesen, wo gekündigt worden ist, weil es ist so, da haben wir zumindest Mitarbeitern gesagt, wenn einmal, sagen wir, mehrere Leute im Büro gewesen sind oder in einem Meeting gewesen sind, wo ich aber gekündigt worden ist, dann haben sich Leute ein bisschen gekämmt gefühlt gehabt, zum hey, gleich Lachen und Positivität irgendwie zeigen, so im übertriebenen Sinn. Ist natürlich komisch, aber irgendwo durch ist auch menschlich und ich glaube, in dem Moment, so ab April oder ab Mai umeinander, haben wir gemerkt, wie die Stimmung sich angefangen hat, langsam ändern. Ich glaube, einige Sachen sind jetzt auch schneller, positiver, vielleicht vorher.
Macht es denn überhaupt Sinn in dieser Phase, dass die Leute wirklich noch weiter arbeiten können? Hat es das einfach gebraucht, rein prozessual, dass sie müssen die nochmal kommen lassen? Oder theoretisch könntest du ja auch sagen, hey, schaut, eigentlich, wir zahlen euch weiter. Eben, wir haben irgendwie Kündigungsfristen bei denen, die kurz waren, verlängert, finanziell. Aber eigentlich sucht euch etwas Neues. Es bringt uns nichts mehr, wenn ihr noch da seid. Und euch bringt es auch nichts mehr, wenn ihr euch mit uns beschäftigt. Wäre das ein gangbarer Weg gewesen? Oder ist es einfach halt von euch eben intern gar nicht möglich gewesen?
Ich glaube, es ist ein bisschen beides gewesen. Das eine war, wir haben die ein oder andere Leute sicherlich noch gebraucht gehabt während dieser Zeit. Und auf der anderen Seite, ich meine, auch wenn vielleicht die ein oder andere es gewünscht hätte, dass sie den Lohn noch für 2-3 Monate bekommen hätte und ich hätte müssen arbeiten müssen, ich habe es gleich irgendwann durch ein bisschen als respektvoller empfunden, um die nicht einfach freistellen. Es hat auch gezeigt, dass sie eine Wichtigkeit bei uns hatten und eine Daseinsberechtigung etc. Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden im Endeffekt. Weil ich finde es ein bisschen speziell, ich sage jetzt mal, wenn du 2-3 Jahre, das ist für uns eine lange Zeit bei uns geschafft hast, nachdem bekommst du Kündigung und dann wird dir gesagt, hey, übrigens, ab heute Nachmittag musst du nicht mehr arbeiten, du musst auch nicht mehr kommen, das heißt, ich finde das irgendwie ein bisschen, ich persönlich finde es ein bisschen befremdend. Mhm. Also wir haben bei 2 Kündigungen oder so, 2-3 max, haben wir das dann so gemacht. Aber es war meistens, wenn es um Personen in leitender Funktion gegangen ist, was speziell ist und nicht kannst von einer Person erwarten, so in leitender Funktion ein Team von 5-10 Leuten noch führen, während dem dir gekündigt ist, finde ich jetzt persönlich. Mhm.
Ja, ich denke eben, wenn es wichtig ist, ja, wie die Leute sich nach der Kündigung dann auch noch verhalten und wenn es natürlich da weiter auch irgendwo positiv und gewinnbringend sich verhalten, ist gut, oder? Aber musst du dann auch können, die Leute, die irgendwie zwar noch einen Arbeitsvertrag hätten und die Kündigungsfrist hätten, wenn du aber merkst, hey, die bringen jetzt nur noch Probleme, ja, dort musst du dann vielleicht reagieren, aber schön haben wir es so können machen. Hey, würdest du heute etwas anderes machen in der gleichen Situation?
Ich glaube, ich würde vorgängig noch transparenter und klar intern kommunizieren. es ist zwar, ich habe zwar das Gefühl, dass wir schon offener kommunizieren über alles. Wir haben über Probleme geredet. Wir haben mehrfach erwähnt, dass wenn wir das Ziel nicht erreichen, dass das eine Konsequenz wäre. Wir haben im Oktober schon gesagt, dass wenn wir unsere Ziele jetzt im November, Dezember nicht erreichen, dann ist eine Konsequenz Budgetsenkung und das inkludiert personelle Entscheidungen. Aber ich glaube, den Leuten ist nicht bewusst, wie gross oder wie viele Leute das denn gewesen wären. Alle sind bereit gewesen dafür, aber nicht für die Anzahl an Leuten. Und das hätten wir müssen besser vorgängig kommunizieren. Ich glaube, das hätte ich geändert. Und ich hätte, wie gesagt, schon anfangs vom Podcast früher die Info an die Crowd-Investoren und Investorinnen rausgegeben und auf Social Media das Ganze kommuniziert gehabt. Ich glaube, die beiden Sachen hätte ich früher gemacht gehabt.
Einfach damit wirklich du kannst Kommunikation führen und nicht die Medien.
Ja, ich meine, es war eben Glück gehabt, weil ich muss sagen, eben 20 Minuten ultra fair war. Aber das hätten wir aus dem Grund, aber auch aus weiteren Gründen gemacht gehabt.
Crowd-Investorinnen und Investoren haben ja Geld in euch investiert. Sie haben zwar Gutes bekommen, aber wahrscheinlich auch viele auch mit dem Ziel, irgendwie Geld damit zu verdienen, wenn man irgendwo Geld investiert, irgendwie, dass der Wert vom Unternehmen, wo ich drin investiere, wächst langfristig. Das hat jemand, einer von 4'000 hat reagiert und gesagt, das ist nicht nachhaltig, ich will das Geld retour. Sind andere wie Feedbacks gekommen, vielleicht aufbauend oder vielleicht irgendwie auch gleich hässig, zwar jetzt nicht im Sinn von, ich will verkaufen, aber im Sinn von, ihr habt uns da etwas verkauft, was besser verkauft, als es war. Weißt, was sind sonst für Feedbacks gekommen von eurer Crowd?
Erstaunlicherweise sind nicht viele Feedbacks gekommen, die Richtung, wie du es gerade gesagt hast. Eben, eine Person sicher. Ich mag mich jetzt gar nicht an weiter erinnern, aber ich bin ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich schon 1, 2, 3 noch gegeben hat. Es hat auch online auf LinkedIn einen gegeben, ein Typ, der hat etwa 7 Mal irgendwelche Sachen von uns repostet und sich darüber aufgeregt, wie scheiße wir kommuniziert haben und so weiter. Es hat schon ein, zwei gegeben, oder ein paar gegeben, die nicht so positiv gestimmt worden sind, aber in Bezug auf das Verdienen, also dass das jetzt irgendwie weniger lang geht, dass wir den Wert steigern oder was auch immer, jetzt eigentlich kein Feedback gegeben. Wir haben beim Crowdinvesting klar kommuniziert, das ist kein kurzfristiges Investment, also wenn du willst, einfach Geld verdienen willst, dann sind wir nicht das Richtige, dann haben wir dazu mal kommuniziert und ja, also und ich glaube, die auch gewisse, und ich sage, wirtschaftliche, oder nein, anders gesagt, wir haben die Leute gefragt, aus dem Grund, sie investiert haben und nur etwa 15% hat als Grund angegeben, um Geld damit zu verdienen. Heisst im Umkehrschluss aber nicht, dass wir nicht Geld verdienen wollen. Wir wollen Geld verdienen und wir werden eines Tages auch Dividenden auszahlen etc. Aber es ist nicht der Hauptgrund, wie wir Leute investieren können. Und das habe ich interessant gefunden.
Jetzt hat sich seit dem Entscheid eben auch auf eurer Seite im Businessmodell etwas geändert. Dass ihr sagt, von Marketing getrieben zu Produkt getrieben. Kannst du sagen, wie sich das bisher auf euch ausgewirkt hat? Kannst du schon etwas sagen zum Thema Umsatz? Sind die dann, du hast gesagt, 23, 24 war ein schlechtes Jahr gewesen, sind sie retour gegangen, ist einfach konstant geblieben? Wie hat sich das verändert und merkst du schon jetzt etwas von der Änderung vom Geschäftsmodell?
Also das Geschäftsmodell per se haben wir nicht geändert, wir haben einfach unsere Marketingstrategie verändert, Produktstrategie angepasst, wir haben allgemein im letzten Jahr auch im Oktober eine Strategie-Schärfung nochmal durchgeführt. Ich würde jetzt sagen, das Geschäftsmodell hat sich geändert, aber der Fokus auf zirkuläre Produkte und der Fokus mehr auf Omnichannel. Also stärkerer Fokus auf Offline-Sales, auf eBay, jetzt werden wir neue Store eröffnen. Da hat sich schon geändert. Ich glaube, das Mindset hat sich geändert in Bezug auf mein Profitabilitätsdenken. Und jetzt habe ich vergessen, was der zweite Part von deiner Frage war.
Das ist eine mega gute Frage. Nein, genau, eben, wie sich der Umsatz und so verändert hat in dieser Zeit oder wie das gemerkt hast.
Genau, der Umsatz ist ein bisschen runtergegangen. Ich bin nicht sicher, viel 10% oder irgendwie so etwas. Seit dem Jahr sind schon in vielen Monaten wieder eigentlich im Vergleich zum Vorjahr am Wachsen gewesen. Also es war eigentlich noch spannend gewesen. Nicht jeden Monat, aber einige Monate sind wir wieder gut unterwegs. Jetzt auch Juli, August sind wir Ziele erreichen, über Vorjahr, Budget erreichen etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich einfach mehr 30%, 40%, 50% wachsen. Ich höre auch von wenigen Brands, wo das momentan der Fall ist. Auch unser Logistikpartner, der hat gesagt, dass sie eigentlich nur einen Kunden haben, der momentan ihre Budgetzahlen am Übertreffen ist. Also es ist nicht so, dass es einfach alles wunderbar ist, aber es ist einiges besser als im letzten Jahr. Und das macht uns happy.
Und stimmt euch positiv für die Zukunft. Was machst jetzt aus dem Ganzen raus, dass dir das in Zukunft nicht mehr passiert?
Ich glaube, also wir haben natürlich gewisse Sachen verbessert im Financial Reporting. Wir haben auch einen externen VR aufgebaut, der genau die Aufgabe auch hat, um, sagen wir, Geschäftsleitung, jetzt überwache ich es falsch, aber eine Strategie abzuzeichnen, Entscheidungen in Bezug auf Geschäftsleitung etc. treffen. Und ich glaube, wir haben auch wieder uns angefangen, nochmals Level mehr professionalisieren. Wir sind Geschäftsleitung neu aufstellen. Wir haben einen Friede, der Head of Sales war, für 10 Monate in der Geschäftsleitung genommen, dass wir eigentlich die Kompetenzen für unsere Geschäftsleitung haben. Wir stellen einen Creative Director an, der hilft, unsere Brand aufs nächste Level zu bringen. Also ich glaube, wir haben sehr viel gemacht, um können mit weniger Leuten mehr Umsatz machen, profitabel sein am Schluss. Und das nicht mehr passiert, ja, das am Schluss. Ich glaube, das Reporting verbessern und das Thema regelmäßiger auch mit dem VR besprechen und konsequenter unsere Ziele verfolgen.
Ist es ein bisschen ein Fokus auf Rentabilität? Also, dass du einfach sagst, in Zukunft, wir haben eigentlich halt gewettet darauf, dass es besser wird, was ja schlussendlich bedeutet, dass du eben eigentlich unrentabel wachst, in der Hoffnung, es zahlt sich dann hinten raus auf, dass du irgendwo heute sagst, du hast mehr ein Auge auf Rentabilität und du hast vielleicht ein langsameres Wachstum, dafür ein rentables Wachstum.
Wir haben einen höheren Fokus auf Rentabilität. Wir haben uns in diesem Jahr 3 Firmenziele gesetzt und eins davon ist Rentabilität. Und Umsatz haben wir gar kein. Also, wir haben natürlich Umsatzbudget. Aber wir haben das Firmenziel gesetzt und gesagt, schaut, EBIT ist das einzige Ziel. Ganz egal, welchen Umsatz wir machen, wir müssen so und so viel EBIT in Prozent und im effektiven Betrag anbekommen. Also der Mindset hat sich sicherlich geändert. Ja.
Eben. Nicht, weil es irgendetwas ist, wo schlecht wäre, Rentabilität, sondern weil es einfach etwas ist, was du machen musst, dass du langfristig wachsen und langfristig kannst überleben. Mega spannend. Ich möchte noch schnell in die Zukunft schauen. Du hast gesagt, mehr Omnichannel. Also das heisst eben von D2C, Direct-to-Consumer, wo eigentlich einfach über euren Online-Shop läuft, noch viel mehr eben in Handel mit eigenen Stores, vielleicht Plattformen und so weiter. Was habt ihr da alles vor? Abgesehen von eurem Move jetzt in Aarau, da kommen wir dann nachher noch ganz konkret drauf.
Wir haben vor ein paar Monaten angefangen, mit einem Partner in Deutschland zusammen zu arbeiten. Der nennt sich GoJungo. Der hat physische Artikel von uns vor Ort und mit dem können wir innerhalb von, ich sage jetzt mal, einem Tag auf verschiedene Marktplätze gehen und haben damit jetzt mal angefangen, deutsche Marktplätze zu testen. Das haben wir gemacht. Sonst sind wir unser Pre-Order-Geschäft am verbessern. Also, dass man früher bei uns bestellen kann und nachher dann all die gut Online- und Offline-Händler das Ganze haben, das wir verbessern. Wir gehen weiterhin an Weihnachtsmärkte und überlegen uns verschiedene Pop-Ups zu machen, aber eben das Wichtigste wird sein, also ich nenne jetzt mal Flagship-Store in Aarau dann zu eröffnen.
Da sind wir jetzt gerade am Zügeln. Warum?
Wir zügeln erst im Februar, nächstes Jahr, im 2025. Okay. Im Februar gehen wir dort rein und im März werden wir einen Shop auftun. Und warum? Wir sind seit einer Jahr daran, um zu studieren. Wir haben uns schon lange überlegt, was wir machen sollen. Wir haben mal während Corona fast in Lenzburg ein Shop-Café aufgetan und ein neues Büro. Wir haben es dann zum Glück nicht gemacht, weil es ist noch 7-mal ein Lockdown. Und einen Store haben wir jetzt in Aarau müssen machen, weil in Lenzburg, wenn wir Lokalpatrioten sind und Lenzburg lieben, in Aarau hat es ein gewisses Einzugsgebiet, hat es mehr Möglichkeit oder ist die Chance höher, um einen profitablen Store aufzubauen mit einigem Umsatz. Uns ist ein motivierendes Projekt momentan für die Mitarbeitenden. Uns ist auch, glaube ich, positiv, wenn Mitarbeitende jeden Tag durch ein Store durchlaufen, A, Produkte mehr sehen und B, auch Kundinnen und Kunden mehr sehen in Action am Schluss. Also es so viele Faktoren, die eigentlich einen Grund dafür geben, um das Projekt nicht umzusetzen. Und auch die Inhaber und die Inhaberinnen und Inhaber haben an uns geglaubt. Jetzt freuen wir uns sehr, sehr darauf.
Also das heisst, ihr zügelt alles auf Aarau eben, und habt auf der einen Seite nachher einen Store, wo man kann wirklich nicht rein, physisch posten und nicht nur online. Und gleichzeitig aber auch eure Büroräumlichkeiten und all das wird auf Aarau versetzt.
Genau, und es ist ziemlich im Zentrum am Graben 33. Und es ist auch, dann habe ich vorhin gar nicht gesagt, aus Employer Branding Sicht natürlich attraktiv. Du bist im Zentrum von Aarau mit mehr Essensmöglichkeiten. Es ist, gut, Lenzburg ist auch gut erreichbar, aber es ist fast nochmal ein bisschen besser erreichbar. Also es gibt sehr viele Gründe, warum das Sinn gemacht hat.
Spannend. Eben gerade, ich meine, ein Laden H hat ja auch viel Fixkosten. Da musst du ja schon ein bisschen Umsatz machen, dass sich da noch lohnt. Vor allem musst du ja in eurem Fall wie einen zusätzlichen Umsatz machen, den du online nicht gemacht hättest. Oder? Es bringt dir ja dann wenig, wenn du kannst sagen, wir machen jetzt zwar ein paar Millionen Umsatz in dem Laden rein, aber dafür kommen die Leute in den Laden und kaufen nicht einfach nur online. Also online geht es dafür retour.
Ja, nein. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, es gibt definitiv die einen oder anderen, die jetzt offline kaufen statt von online. Aber wir sind immer noch in einer Phase. Oder es ist immer so, dass ein Großteil der Kleider offline gekauft wird, nicht online. Und es so viele Leute gibt, die uns auch sagen, dass sie uns zwar toll finden, aber sie es halt noch nie gekauft haben. Und wenn wir einen Laden haben, dann wird das ein Grund sein für Leute, zum ersten Mal bei uns vielleicht kaufen. Also ich glaube, dass der Laden logisch Offline-Sales, aber auch die Online-Sales am Schluss eher beflügelt, als eher die Online-Sales kannibalisiert. Kurzfristig vielleicht ja, aber mittellangfristig garantiert nicht.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt 2-3 Leuchtturmprojekte. Ist das eins davon?
Ja, also das ist das Nikin House in Aarau nächstes Jahr und die zirkulären Produkte, das Next Level Circularity. Wir werden im Winter, also im November, sowie auch im Frühling, werden wir zirkuläre Produkte rausbringen, vielleicht sogar eben in einem speziellen Geschäftsmodell.
Da kannst du mehr dazu sagen, oder noch nicht?
Das ist das, was ich gesagt habe, schon mit dem Depot, oder? Wo man sozusagen, wo es nicht nur einfach so ist, dass man einen Gutschein zurückbekommt, da gibt es schon ein paar Brands, die einfach bekommt für alte Kleider Gutschein über, sondern wenn man wirklich richtiges Geld bekommt, dann gibt man einen richtigen, also finde ich, gibt man so starkes Material einen Wert, wie noch kein anderer Brand auf dieser Welt, und das ist auch ein Zeichen von Kreislaufwirtschaft, und so verstehen auch die Leute, es macht Sinn, das T-Shirt zurückzugeben, weil es wiederverwendet wird. Und eben, das habe ich gesagt, das ist noch nicht ganz fix. Wenn wir es jetzt noch nicht machen, dann werden wir es garantiert irgendwann in den nächsten Jahren machen. Weil wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 100% zirkuläre Produkte anbieten. Und da, das Ganze Sinn macht, müssen wir auch irgendwo durch können, möglichst Leute incentivieren, dass die Produkte auch wieder zurückkommen. Und das wäre eine Möglichkeit.
Und das heisst, alle Produkte, die du in dieser Zeit bis 2030 nicht herbringst, die fallen dann einfach aus dem Sortiment?
Das sehen wir noch, aber konsequenterweise ja. Kann sein, dass wir zum Beispiel uns sagen, dass wir vielleicht das eine oder andere Produkt vielleicht halt erst im 31 oder 32 arbeiten, wie es werden auch einige Jacken rauskommen, wie eine Winterjacke in den nächsten 2 Jahren. Das ist ein bisschen schwieriger zum zirkulär anbekommen, aber ich glaube, es wird auch möglich sein. Es hat sehr viele Startups gegeben, die 2019, 2020 gegründet haben im Bereich von zirkulär oder nachhaltigen Fasern, Textilfasern, und jetzt einfach so ein bisschen Marktreife erreicht haben.
Also mega, mega spannend, und ich freue mich auf die Entwicklung und hoffe, du kommst noch 2-3 Mal weiter zu mir im Podcast über die Geschichte zu reden. Informiere mich, wenn die Webseite online ist, wo man kann bestellen kann, dann kann ich da vielleicht noch schnell ein Update machen in den Links innen für die zirkulären Produkte. Merci vielmals, hast du so offen über das Thema geredet, und viel Erfolg in Zukunft.
Ja, danke auch.
Mach's gut. Ciao, Nikolas.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Team Nico.